Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Wir sind heute das erste Mal wieder auf der Sendung. Und ich habe hier mit in der Leitung Herrn Professor Klaus Eurich. Klaus, bist du hier mit in der Leitung?
Ja, ich bin in der Leitung. Schönen guten Abend.
Schön, dich zu hören. Klaus, ich muss ganz kurz hier eine Pause machen. Wir haben jetzt hier eine technische Schwierigkeit. Die braucht eine halbe Sekunde. Ich melde mich gleich wieder.
Sehr schön. Das erinnert mich so ein bisschen an die Zeiten des Piratenradios früher.
Ja, wir haben hier leider eine technische Herausforderung heute gehabt. Ich hoffe, das ist jetzt gelungen. Klaus, wir haben Abend für unser Thema. Dass auch die nächste Ausgabe von unserem Magazin Evolve sehr beschäftigen wird, wo es darum geht, inwiefern wir auch so etwas wie einen neuen Aktivismus brauchen. Und du hast dazu ein Buch geschrieben, das aus unserer Sicht einfach sehr dieses Thema anspricht. Das heißt Aufstand für das Leben, Vision für eine lebenswerte Erde. Und in diesem Buch schreibst du, dass die Krise, die wir alle erleben momentan, die in verschiedensten Formen auf uns hereinkommt, dass es hier etwas auch gibt, das man als Kairos-Moment verstehen könnte. Kannst du kurz sagen, was du damit meinst, dass all das, was doch momentan uns sehr überwältigend am Weltgeschehen betrifft, was meinst du, wenn du sagst, das könnte auch so etwas wie ein Kairos-Moment sein?
Ja, die Vorstellung von Kairos als Zeitvorstellung, sie weist uns ja darauf hin, dass wir Zeit nicht linear denken sollen und auch nicht vordeterminiert, sondern dass Zeit immer auch etwas Unberechenbares hat. Und die Kairos-Vorstellung, die mündet in die Vorstellung hinein, dass im Prinzip jeder Moment, in dem wir leben, wirklich jeder Moment, in dem wir leben, potenziell alles enthält. Es ist nur eine Frage, wie wir darauf schauen, wie wir also auch das Bewusstsein entwickeln, genau das zu erkennen. Wenn wir uns die Entwicklung anschauen auf der Erde, so wie sie sich im Moment darstellt, gibt es sicherlich zu Optimismus ganz, ganz wenig Anlass. Mhm. Aber die Geschichte zeigt uns gleichzeitig, dass richtiges Denken, ein richtiges Bewusstsein in Verbindung mit den richtigen Menschen zu einem richtigen Zeitpunkt die Räder auch gleichsam in eine vollkommen andere Richtung drehen können. Und das ist diese Vorstellung von Kairos. Es ist also auch eine zutiefst hoffnungsvolle Vorstellung bezogen auf die Entwicklung unserer Gattung und die Entwicklung unserer Erde insgesamt. Und wir könnten also keinen größeren Fehler machen, als uns ja niederdrücken lassen von den Entwicklungen, denen wir in der Form von Gewalt gegen Mensch, gegen Umwelt, Mitwelt, die Tiere, die Pflanzen etc. im Moment erleben. Mhm. Sondern jeder für sich an seinem Punkt in aller Konsequenz das Angemessene tun. Anders formuliert, sich nicht immer damit herausreden, wir seien Suchende. Für mich ist die Zeit eines solchen Satzes, ich bin ein Suchender oder eine Suchende, wirklich vorbei. Wir sind Findende. Wir müssen halt nur das, was wir glaubten, suchen zu wollen, jetzt selber bauen, selber errichten, in jedem Moment verwirklichen. Und dann haben wir verstanden, was Kairos ist, und dann wird sich Zeit entsprechend füllen.
Jetzt hast du, wenn ich nochmal auf dein Buch zurückkommen darf, noch einen sehr starken Titel gewählt. Du sprachst von einem Aufstand für das Leben. Und in einem Gespräch, das du mit Mike Kauschke für unser Magazin Evolve geführt hast, hast du auch sehr persönlich gesprochen, wie du wirklich mit der Weltsituation auch zutiefst emotional ringst und hier das Gefühl hast, dass hier wirklich etwas Unerträgliches, eine grundlegende Änderung braucht. Wenn du das meinst, was meinst du vor allem?
Naja, nun, das Wort Aufstand ist ja in der Geschichte sehr eindeutig belegt, also dass Menschen gegen Unrechtszustände normalerweise auch unter Einsatz von Gewalt sich erheben und die Verhältnisse ändern, so wie in klassischen Revolutionen, die der Menschheit noch nie wirklich geholfen haben, weil ein Unrechtsregime wurde auf Dauer betrachtet durch ein neues ersetzt. Das Verständnis von Aufstand, um das es mir hier geht, ist eigentlich wörtlicher vom Begriff her gedacht. Aufstehen, steh auf. Jeder für sich aufstehen und sich wieder die Depression und wieder die Ohnmacht erheben, aber auch in aller Konsequenz. In aller Konsequenz meine ich, wenn wir nicht mehr von Strategien der Gewalt reden, und ich persönlich habe mich auch verabschiedet von den Strategien klassischer Politik, weil sie uns nur Stück für Stück weiter in das Verderben hineinziehen, dann ist ja die Frage, was wir dem entgegenstellen können. Und ich würde das für mich so formulieren, dass was für Jahrhunderte und Jahrtausende für die Gewalt gegolten hat, das nehmen wir jetzt einfach mal für die Liebe und für die Heilung in Anspruch. Stehen auf und wachsen da hinein. Und vertrauen darauf, dass das, was dem Leben dient, dann auch den Hang dazu schafft, dass mehr und mehr dem Leben dient. Dass also auch Wahrscheinlichkeitsenergien in diese Richtung wachsen. So, das ist das eine. Und das andere ist, dieser Aufstand, wie ich ihn so im Kopf oder eigentlich besser im Herz und in der Seele habe, es ist eher ein Stiller, nach meiner Auffassung. Ohne Organisationen, ohne Parteien, ohne Vorsitzende, ohne Protokolle, ohne Spendenbescheinigung und all dies, sondern jeder für sich an seinem Platz. Und wir verbinden uns und wir vernetzen uns und wir vertragen uns gegenseitig und tragen uns gegenseitig und tauschen uns über die Erfahrungen aus. Das ist dieses Bild, das ich im Kopf habe, eben auch aus der Einsicht geboren, dass die traditionellen, klassischen, politischen und demokratischen Wege bezogen auf die Herausforderungen, in die sie uns selber hineingeführt haben, nicht mehr taugen.
Lass mich einfach so ein paar der Wirklichkeiten, in der wir stehen, in dieses Gespräch mit reinholen. Wir stehen vor einer globalen ökologischen Herausforderung, wie es dieser Planet noch nie gesehen hat. Der Klimawandel ist real. Er vollzieht sich sogar mit einer größeren Geschwindigkeit als gedacht. Es gibt ernstzunehmende Stimmen, die sagen, es gibt auch bald einen möglichen Point of No Return, wo das Ganze auch sehr chaotische, wirklich dramatische Formen hat. Wir erleben mit der Bankenkrise in Europa seit Jahren ein Finanzsystem, das, ich sag's mal ganz vorsichtig, seine Schattenseiten momentan sehr sichtbar macht. Und offensichtlich haben wir keine Antwort auf diese Finanzwirtschaft und die Krise der Finanzwirtschaft. Wir haben im Nahen Osten vor allem eine Situation in Syrien, die an Dramatik nicht überboten werden kann. Wir haben aus dem herauskommend auch eine Mobilität der Armut und der Katastrophenflüchtlinge, die uns in Europa einholt. Die Globalisierung, die wir in Europa ausgelöst haben vor 200-300 Jahren, kommt jetzt zu Fuß teilweise nach Europa zurück. Das hat unter anderem auch zur Auswirkung, dass das, was vor ein paar Jahren noch so etwas wie eine europäische Vision des Übersteigens des Nationalstaats war und des Zusammenkommens im Kontinent momentan sehr fraglich, sehr brüchig geworden ist, dass es hier regressive Strömungen gibt, die wieder zurück ins Überschaubare möchten. Und teilweise ist das auch nachvollziehbar. Also diese Ängste sind nachvollziehbar. Das sind alles, und ich habe jetzt nur ein paar genannt, riesige Herausforderungen, vor denen wir ganz real sozial stehen. Wenn du sagst, Liebe und die Kraft auch des Zusammenkommens kann dem real etwas entgegensetzen, Wie kann sich das formen? Wie kann das zu einer Wirkmacht werden, die hier wirklich auch in das reale Geschehen eingreift, das so dramatisch sich entfaltet, wie wir es gerade erfahren und sehen?
Das kann ich dir auch nicht sagen, Thomas. Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, dass wir uns auf die Möglichkeiten beziehen, die dann aber auch in Gänze entwickeln sollten, über die wir als Menschen verfügen. Mhm. Und das heißt, uns auch auf die Bereiche konzentrieren, die für uns überschaubar und verfügbar und durch eigenes Handeln gestaltbar oder mitgestaltbar sind. Mhm. So. Und dann auch in dem Vertrauen darauf, dass von dort sich das in Wellenbewegungen gegebenenfalls ausbreitet. Die Destruktivenergien, die wir auf der Erde haben, von denen du ja einige angesprochen hast, haben schlicht und einfach eine Wirkmacht, gegen die wir mit unseren individuellen Möglichkeiten nicht mehr ankommen. Das sind, wie der evangelische Theologe Karl Barth es mal gesagt hat, der Begründer der dialektischen Theologie, es sind herrenlose Gewalten geworden, die ihren ganz eigenen Gesetzen folgen. Und gleichzeitig zeigt die Geschichte auch immer wieder, wie gesagt, dass das rechte Handeln zur rechten Zeit auch Wunder bewirken kann. Und wir haben keine andere Möglichkeit, als genau darauf zu vertrauen. Damit aber dann auch, ja, ich möchte das mal so in so großen Worten formulieren, damit überhaupt auch erst unseren Adel als Menschen wahrzunehmen. Für mich beginnt an dieser Stelle erst wirkliches Menschsein. Nicht in sich treiben lassen, in sich mitreißen lassen, in sich Situationen einfach in einer Art und Weise hingeben, die mir gleichsam die Fäden der Möglichkeit selbstverschuldet aus der Hand nimmt. Mhm. Ich würde aber gern noch eines auch ergänzen wollen, Thomas, in der Aufzählung, die du gemacht hast. Du hast alles nach meiner Auffassung richtig angesprochen und benannt. Aber du hast etwas ganz, ganz Wichtiges vergessen. Das ist das tägliche Unrecht und das ist das tägliche Leid und das ist die tägliche Massenvernichtung bezogen auf nichtmenschliches Leben. Mhm. Ja. Ja, es geht nicht nur um Syrien, es geht nicht nur um Flüchtlingsbewegung. Jeden Tag rotten wir mehr als 200 Arten von diesem Planeten unwiederbringbar aus. Jedes Jahr werden in Deutschland mehr als 60 Millionen Schweine nur aufgrund von Genussbedürfnissen von Menschen auf unwürdige Weise gehalten und abgeschlachtet. Auch darum geht es, auch für dieses Leben nicht nur die Stimme zu erheben, sondern durch unser gelebtes Beispiel auch zu zeigen, wir sind solidarisch mit euch. Wir sind solidarisch mit dir, Schwein, und welches Leben mir auch immer begegnen mag. Wenn wir das nicht hinbekommen und uns immer wieder nur auf unsere selbstverschuldeten, auf den Menschen bezogenen Probleme beziehen, haben wir nicht verstanden, was Leben ist.
Und diese Dimension, die du hier ansprichst, ist ja eine Dimension, die vielleicht auch vielen anderen Problemen, die ich angesprochen habe, zugrunde liegt. Weil im Prinzip sprichst du hier unsere Beziehung zum Leben selber an. Ja. Und wahrzunehmen, dass wir als Gattung, als Mensch in unserer eigenen Entwicklungsgeschichte als Teil dieses Lebensprozesses, wir sind ja Teil dessen, was hier als Leben auf dieser Erde entstanden ist, hier zu einer Kultur gefunden haben, die sich radikal gegen ihre eigenen Wurzeln und auch gegen, wenn ich das Wort so verwenden darf, ihre eigenen Brüder und Schwestern, damit meine ich durchaus auch die Schweine, stellt, dass wir hier etwas radikal aus dem Blick verloren haben, dass der ganze Planet, die Bäume, die Tiere, die Lebendigkeit dieses Planeten nicht getrennt von uns ist. Und dass viel dessen, was unsere wirtschaftlichen Herausforderungen, unsere politischen Herausforderungen momentan darstellt, auch mit dieser Entfremdung vom Leben selbst zu tun hat. Würdest du das auch so sehen?
Ganz unbedingt. Wir haben uns von dem entfremdet und letztendlich abgeschnitten, was wir selber sind. Das ist der Punkt. Der von mir wirklich ganz, ganz hoch verehrte Albert Schweitzer, er hat das in seinem Rückblick auf das Leben, hat er das mal sehr schön zitiert. Er schrieb damals: Und du vertiefst dich in das Leben, schaust mit sehenden Augen in das gewaltige, belebte Chaos des Seins. Und dann erfasst es dich wie einen Strudel. In allem erkennst du dich wieder. Alles, was dir nun begegnet, das bist du, schreibt er. Und er geht sogar noch weiter und er sagt: Sieh die Flocke, die gerade auf deine Hand weht und schmilzt. Auch das bist du. Ja, dieses, und das ist ja das Verständnis auch von Integralität, sich endlich wieder als Teil des ganzen Lebensnetzwerkes zu sehen und zu verstehen, wir können nichts trennen. Und wenn wir nur aufgrund unserer Bedürfnisse trotzdem gewalthaft trennen, schneiden wir im sprichwörtlichen Sinne den Ast ab, auf dem wir sitzen. Und da sehe ich dann auch keine Alternative zu.
Ich möchte gerne auch auf die Hoffnungsräume zu sprechen kommen, die du angesprochen hast, wo du gesagt hast, du hast eigentlich keine Antworten, aber es gilt, ja, diese Hoffnungsräume aufzumachen. Und wie du das angesprochen hast, kam mir auch in den Sinn, das hat jetzt mehr mit der konkreten, auch politischen Situation wieder zu tun, dass in der ganzen Herausforderung der Flüchtlingsthematik in den letzten Monaten immer mehr in den Vordergrund getreten ist, wie auch die deutsche Kultur zutiefst gespalten und herausgefordert ist mit diesem Strom von hilfesuchenden Menschen aus dem Mittleren Osten zurechtzukommen. Aber was wir übersehen oft ist, dass die Welle der Hilfsbereitschaft, die am Anfang ja sichtbar war, auch nicht abgenommen hat. Also dass hier große Netzwerke des Engagements sich in Deutschland weiterhin halten, die momentan gar nicht so in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden von Menschen, die, und das sind Menschen auch in meinem Freundeskreis, wo ich tief beeindruckt bin, die seit Monaten, mittlerweile fast seit Jahren, zutiefst für Menschen täglich ins Engagement gehen, von deren sie vorher nicht einmal wussten, in welcher Stadt sie gelebt haben. Da ist auch etwas im Entstehen, was wir, glaube ich, wahrnehmen müssen, weil dass das trotz all der Herausforderungen, die ich nicht kleinreden möchte, gleichzeitig passiert, ist wichtig und muss auch gesagt werden.
Ja, das ist auch wunderbar. Es sind wunderbare Entwicklungen und sie beziehen sich ja jetzt nicht nur auf Deutschland. Wir können sie weltweit, können wir sie beobachten. Dass wir davon so wenig wahrnehmen, hat sehr, sehr viel mit den Eigengesetzlichkeiten der Medien zu tun. Weil eine gute Nachricht ist normalerweise keine. Die Nachrichtenwerte, die im Journalismus transportiert werden, sind eher die der Negativität und eher an Katastrophen und Kriegen und Ähnlichem orientiert. Auch wenn es dort im Journalismus selber, also in Form etwa des konstruktiven Journalismus, wie sie etwa von Michael Gleich und Freundinnen und Freunden von ihm jetzt auf den Weg gebracht werden, doch mehr und mehr Anzeichen gibt, dass dort auch ein Umdenken stattfindet. Also sich auch zu orientieren an den Projekten der Hoffnung und denen, was Menschen auch Kraft und Stärke gibt und ihnen das Vorbildhafte zeigt, als immer nur an der Destruktivität, die zweifellos in einer unglaublichen Macht vorhanden ist. Also an der Stelle bin ich ganz bei dir. Mir ging es auch in keiner Weise darum, also nun dieses, was ich geschrieben habe, gleichsam nochmal als ein negatives Ausrufezeichen zu sehen, sondern ganz im Gegenteil, wirklich ganz im Gegenteil. Nach meiner Auffassung haben wir zu lange diskutiert, wir haben viel zu viel diskutiert. Dieselben Diskussionen sind in den 70er Jahren bereits geführt worden, im Wesentlichen, was die politischen Strukturen betrifft, konsequenzlos. Und das treibt ja viele Menschen auch so in die Ohnmacht. Was Sie merken, es wiederholt sich. Und im Letzten setzt sich doch immer wieder der Individualismus und der Egozentrismus und die Genusssucht und die Bequemlichkeit auf allen Ebenen, von der Person bis zur Nation, durch. Da eben dann wirklich daran zu appellieren, du hast es im Letzten selber in der Hand. Ja, im Hinduismus, da hat man diese schöne Vorstellung, und im Letzten haben wir die im mystischen Christentum auch, das Wohl des gesamten Universums. Im Letzten liegt es auf deiner Schulter, denn auch das bist du. Also sich so ernst nehmen und sich so auch als politisch verstehen, in meinem Raum, der mir verfügbar ist. Darum ging es mir. Neben anderen großen politischen Linien, die man natürlich auch bedenken muss und von der Einsicht her kommend, dass nach meiner Auffassung wirklich die gängigen politischen Strukturen, die wir weltweit vorfinden, inklusive des UNO-Sicherheitsrats und der UNO selbst, gescheitert sind. Mhm.
Dieses Engagement und dieses, dass ich gemeint bin, ist etwas, wo ich auch das Gefühl habe, dass trotz alledem, vielleicht genau deswegen, weil momentan so viel hereinbricht, viele Menschen auch neu aufgreifen. Es gibt auch ein neues politisches Selbstgefühl, dass in Amerika zum Beispiel die Untersuchungen zeigen, dass die jungen Menschen die politisierteste Generation seit den 60er Jahren sind. Und trotz all dem, was in den USA momentan mit der Präsidentschaftskandidatur von Trump auch an erstaunlich obstrusen an uns hereinbricht, andere Dinge vielleicht auch gar nicht so wahrnehmbar sind, die ich unheimlich inspirierend finde. Und da meine ich zum Beispiel, ob du das wahrgenommen hast, in North Dakota, wo eine Pipeline über heiliges nordamerikanisches indigenes Gebiet hätte gehen sollen, und wo es zum ersten Mal seit fast 100 Jahren so etwas wie einen Aufstand der amerikanischen Indianer gab, also mit Straßenblockaden, mit Protesten, was sie verteidigt haben, und das ist das Erstaunliche, war die Heiligkeit ihres Landes. Also der Grund, warum sie diese Pipeline stoppen wollten, ist, weil diese Pipeline eine Gefahr ist für in North Dakota, die Stämme dort, extrem heiliges Territorium. Und es ist ihnen vor einer Woche gelungen, gerichtlich das Projekt zumal vorerst zu stoppen.
Ja.
Das ist eine andere Qualität von Auseinandersetzung, weil hier geht es nicht nur um materielle Rechte, sondern hier geht es auch um die Heiligkeit der Erde.
Ja, die Heiligkeit des Lebens an sich. Und das ist der Ausgangspunkt. Das ist für mich auch der Ausgangspunkt von allem. Und wenn du das Leben als heilig wahrnimmst, dann kannst du darauf auch nicht anders reagieren und antworten mit Empfindung von Liebe und von Verbundenheit. Mhm. Und das ist für mich der Punkt. Du kennst ja auch, und ich vermute auch mal die meisten Menschen, die jetzt gerade zuhören, diesen Ansatz, wie er von dem englischen Biologen und Philosophen Rupert Sheldrake entwickelt worden ist, von den morphogenetischen Feldern auf diesem Planeten, die wir überall haben. Ja, ein zutiefst nicht nur wissenschaftlich belegter, sondern auch hoffnungsvoller Gedanke, dass wenn wir, um es positiv zu formulieren, wenn wir eine Tat, eine Handlung entgegen dem Mainstream aus Liebe und aus diesem Empfinden der Heiligkeit heraus tun, ist damit die Grundlage gelegt, dass mehr und mehr und mehr und mehr Handlungen genau damit in Resonanz gehen können und diese Felder aufbauen und diese Felder stärken. Und das wird nach meiner Auffassung immer noch oft unterschätzt. Ich habe vor einigen Jahren mal ein Plakat gesehen, das war in Münster, als ich damals noch dort lebte, direkt vor einer Bundestagswahl. Und da stand drauf: Viele hunderttausend Menschen denken in diesem Moment, alleine kann ich ja doch nichts tun. Ja? Und das ist für mich so der Ansatzpunkt. Aber jetzt eben nicht mehr nur bezogen. Und das ist vielleicht die wichtige Veränderung dabei. Nicht mehr nur bezogen auf mich und meine Bedürfnisse und die Bedürfnisse der mir Nächsten, sondern bezogen auf die Bedürfnisse des Lebens insgesamt. Und um es nochmal zu wiederholen, von dem Verständnis und der Empfindung her, dass ich auch dieses gesamte Leben bin. Das befreit uns nicht, um auch das ganz klar zu sagen, von auch klassischen politischen Aktivitäten, die wir nach meiner Auffassung auch beginnen müssen, und da habe ich ja in dem Buch auch versucht, Vorschläge zu machen, grundlegend neu zu denken, weil die klassischen demokratischen Prinzipien nach meiner Auffassung gescheitert sind. Womit ich nicht Demokratie an sich in Frage stelle, sondern nur die Form, in der wir glauben, sie uns weiterhin leisten zu können.
Jetzt sprichst du aber etwas an, wo du sagst, zu erkennen, dass ich dieses Leben bin. Das ist eine wunderschöne Formulierung, aber ich sag mal, das ist für viele von uns ein Gedanke, der doch sehr weit weg ist. Ein wirkliches, authentisches Erkennen, dass ich von diesem Leben nicht getrennt bin, das braucht doch auch eine Bewusstseinsbildung oder eine Perspektivveränderung, die man nicht einfach verordnen kann oder sich auch nicht so einfach anlesen kann. Ist hier auch nicht einfach eine innere Arbeit vonnöten, um überhaupt diesen Satz, den du sagst, wahrzunehmen, ich bin dieses Leben. Es geht nicht nur um meine Interessen und um Politik, sondern ich bin dieses Leben als Ganzes in so einer Tiefe an sich heranzulassen, wie ich glaube, dass du ihn gemeint hast.
Ja, das ist die Weisheit der Alten, die seit Jahrtausenden sagen, dass das Leben dann als gelingend betrachten werden kann, wenn es sich versteht als eine Pendelbewegung zwischen Aktion und Kontemplation. Das heißt, eine Einheit des äußeren und des inneren Weges. Und das ist einerseits eine tiefe Wahrheit und auch Einsicht. Sie verdeutlicht uns allerdings gleichzeitig auch, welch ein langer Weg noch vor uns liegt. Denn dieser innere Weg fällt uns nicht zu. Und Bewusstseinsarbeit ist auch ein Ringen. Und es ist wirklich, ich verwende den Ausdruck bewusst, es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf immer wieder auch mit meinen eigenen Neigungen. Ein Kampf mit meinen eigenen Bedürfnissen. Ein Kampf mit dem Ego, das in mir lebt. Und das mich permanent in diesem Tunnel hält. Und in dieser Verdunklung. Und da gibt es nach meiner Auffassung, auch aus der Erfahrung, Meditationslehrer zu sein, gibt es keinen anderen Weg, als immer wieder auch den Weg der Besinnung, den Weg in die Stille zu gehen und in der Tiefe meiner Seele die Einheit mit dem Absoluten zu suchen und damit in Resonanz zu gehen. Und nur aus dieser Tiefe wieder herkommend, werde ich dann auch in der Lage sein, in Resonanz mit dem Leben an sich zu gehen, das genau wie ich von demselben Urgrund getragen ist. Das ist der Weg. Das ist zweifellos der Weg. Und deswegen bin ich ja auch zutiefst davon überzeugt, dass keiner, und das sage ich auch bewusst an dieser Stelle so absolut, dass kein Aufbruch und kein Aufstand eine Chance haben wird, der nicht auch zutiefst spirituell getragen ist. Wobei wir jetzt nicht anfangen müssen, Spiritualität zu definieren. Ich setze das nicht eins und eins mit den klassischen religiösen Wesen, sondern ich meine damit schon eine größere Tiefendimension. Wenn du das mal historisch nachvollziehst, es hat keine staatliche Formation, es hat keine Bewegung, es hat keine Kommunität, es hat keine Gemeinschaft auf diesem Planeten auf Dauer überlebt, die nicht diese Tiefenschicht und die nicht diese Tiefendimension hatte, auf die wir uns dann wieder zurückziehen können, wenn die äußeren Koordinaten dem Leben völlig erbarmungslos und widrig gegenüberstehen. Dieser letzte Grund, in dem wir uns dann immer wieder finden können und der uns auch wieder die Kraft und die Energie gibt, aufzustehen, uns neu aufzurichten, neu auszurichten und wieder in die jetzige Situation hinein unser gesamtes Leben zu investieren. Also uneingeschränktes Ja zu deiner Aussage über die Notwendigkeit der Verbindung von äußerem und innerem Weg.
Ist es nicht genau das, was momentan ansteht, dass diese zwei Dimensionen fruchtbar zusammenkommen mit, ich nenne es einmal, dieser innere Weg, wie du ihn beschrieben hast, aber auch wahrzunehmen, dass es uns ganz real in unserer dreidimensionalen Wirklichkeit, in unserer politischen, sozialen, ökologischen Realität als Handelnde braucht. Dass wir Wege finden müssen, aus dieser Tiefe heraus auch die Welt in ihrer Banalität, mit Banalität meine ich einfach in ihrer Einfachheit, in ihrer auch Brutalität ernst zu nehmen und sagen, wir müssen uns auch nicht nur als Meditierende, sondern auch als Bürger und als Weltbürger einbringen, weil diese Gesellschaft, diese Welt, diese Erde mich braucht.
Ja, also ein verstorbener Freund von mir, er war katholischer Priester, und der hat mal zu mir, das ist schon sehr, sehr lange her, das war Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, als ich wirklich ziemlich verstört war, damals schon aufgrund dieser unerträglichen Gewalt auf diesem Planeten, zu mir gesagt, Klaus, es ist gut, dass du dir Gedanken machst, aber mach dir nicht zu viele Gedanken, denn es gibt auch Wunder, sagte er. Und dann sagte er im zweiten Satz, und Wunder sind sicher. Und dann im dritten Satz, aber Wunder wollen von uns angestoßen werden. Ja? Also diese Bringschuld, dass wir uns der Verantwortung, die wir tragen, und zwar für das Ganze, nicht entziehen können. Und dass wir unseren Beitrag schlicht und einfach leisten müssen, wenn wir Leben sind, das ja auch von anderem Leben lebt, eben auch für dieses andere Leben wiederum da zu sein. Ich möchte vielleicht mal eine ganz kleine religiöse Anleihe nehmen. Es ist dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn aus dem Neuen Testament. Ja, er steht praktisch für die Erde. Er steht praktisch für alles das, was verspielt ist, alles, was er hatte. Er hat es verzockt und nun ist er ganz unten und er liegt am Boden. Und ihm wird das klar. Und nun kann er natürlich da liegen bleiben und er kann sich selbst bejammern und bemitleiden und dass doch alles schlecht ist und er hatte sowieso schon einen schlechten Start ins Leben und all dieses Gerede, was wir kennen. Aber er tut etwas anderes. Er sieht das und er erhebt sich und er geht die ersten entscheidenden Schritte zu dem, was man Heimat nennt. Und dann heißt es, kommt ihm der Vater, der uns tragende Urkund, mit offenen Armen entgegen. Das ist diese Dialektik. Die Wunder fallen nicht vom Himmel. Die Erde wird sich nicht durch irgendetwas verändern und zum Heilenden hin gegebenenfalls entwickeln. Nein, es liegt an mir und es liegt an dir und an niemandem weniger.
Und wenn ich dich richtig verstehe, beinhaltet es auch, dass ich ein tiefes Verständnis dessen entwickeln muss, was das Heilende überhaupt sein kann.
Ja, also einerseits das, was das Heilende sein kann, und ich glaube, dann auch in der notwendigen Konsequenz zu leben. Auch wenn wir immer wieder an dieser Konsequenz scheitern. Es gibt kein perfektes Leben. Und wir dürfen hier auch keine Dogmen aufstellen. Und wir dürfen nicht wieder in alte Unerbittlichkeiten zurückfallen. Ich habe ja versucht, in dem Text unter anderem so drei Punkte aufzuzeigen, die für mich eine Orientierung sind, für mich ganz persönlich. Und von denen ich auch glaube, dass sie es vielleicht in dieser Zeit insgesamt sein könnten. Und ich habe mir dafür, auch wenn das vielleicht für den einen oder anderen ein wenig skurril anmuten mag, ich habe mir dafür die Orientierung genommen an den klassischen Mönchsgelübden. Eben dieser Armut, dieser Keuschheit und dem Gehorsam. Und versucht das in unsere Zeit zu übersetzen. Nicht arm, aber wirklich bescheiden leben. Bescheiden leben, das kann jeder. Das heißt, so zu leben, auf das zu verzichten, was es für ein Leben in Würde nicht braucht. Aber was Würde ist, das kannst du selber bestimmen. Einfachheit heißt, seine Mittel, die man hat, dem Todeskreislauf des Großbankensystems zu entziehen und es lebensdienlich einzusetzen. Und dieses Zweite, dieses Keuschheit, einfach zu übersetzen als ein Leben, wie Mahatma Gandhi gesagt hätte, im Geist des Nichtverletzens. Du kannst alles tun, aber es geht um die Intention. Handle aus dem Geist der Liebe heraus und überschreite nie die Würde eines anderen Menschen. Überschreite nie die Grenze eines anderen Lebens insgesamt. Und dann wirst du richtig handeln. Und das heißt dann aber auch, beginn zu verstehen, dass du nicht einfach Tiere nur töten kannst, weil du im Moment den Genuss auf Fleisch hast oder ähnliche unerträglichen Argumente. Und dieses Dritte dann eben, statt dem Gehorsam wirklich, dass wir lernen, unserem Gewissen zu folgen, weil unser Gewissen uns im Innersten nicht täuscht, nicht täuschen kann. Das ist dann wieder verbunden mit der inneren Arbeit, mit dem Innenweg, mit dem kontemplativen Spüren, mit der Unterscheidung der Geister. Aber in dieser dreifachen Anforderung nach meiner Auffassung stehen wir. Ich glaube, jeder von uns ist in der Lage, die zu leben, wenn er sie das möchte. Und wenn er sich getragen sieht in einem Netz, wo wir umeinander wissen und wo wir uns miteinander verbinden und wo wir uns austauschen und wo wir auch lernen, uns zu tragen, da wo vielleicht der eine oder andere mal schwächer wird auf dem Weg.
Siehst du das nicht auch so, dass es hier eigentlich zwei Gruppen von Menschen gibt, die seit Jahren und Jahrzehnten hier verschiedene Arten von Arbeiten machen? Ich würde sagen, dass auf der einen Seite gibt es die sozial Engagierten und auf der anderen Seite gibt es die Menschen, die Bewusstseinsarbeit im tiefsten Sinne gemacht haben.
Und nein, die Unterteilung, entschuldige, die würde ich so nicht mitgehen wollen, auch wenn sie im Großen und Ganzen nachvollziehbar ist. Aber ich glaube, es gibt schon eine ganze Menge Menschen, die beides tun. Nur die gleichzeitig auch die Bewusstseinsarbeit tun, Tom, die gehen sich selten zu erkennen. Die trauen sich vielleicht auch noch nicht, sich zu erkennen zu geben. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch gemeint.
Ich glaube, dass das momentan gerade geschieht. Ich glaube, dass hier momentan auf beiden Seiten, auch wenn es hier natürlich auch viele, viele Menschen gibt, die beides schon lange motiviert, dass es auf beiden Seiten Menschen gibt, die merken, ich sag's mal überspitzt, dass Meditieren und Psychotherapie wichtig ist, aber dass hier die Welt ruft nach uns. Und auf der anderen Seite Menschen, die tief für diese Welt sich engagieren und die merken, ich kann's nur aus einer tieferen Tiefe, aus der ich bisher gekommen bin. Ich hatte vorletzte Woche ein Gespräch in einem internationalen Webcast, den ich gemeinsam mit meiner Partnerin Elisabeth Bolt gemacht hat. Das nennen wir One World in Dialogue, wo wir die indische Menschenrechtsaktivistin Malika Dutt interviewt haben, die wirklich eine Kapazität ist, die seit Jahrzehnten vor allem gegen häusliche Gewalt gegen Frauen in Indien kämpft. Und die in einer für mich sehr berührenden Weise in diesem Gespräch, das wir hatten, beschrieben hat, wie sie erst in den letzten Jahren zu einer, sie sagt, religiösen Dimension ihrer Arbeit gefunden hat. Weil sie gesagt hat, dass sie früher, gerade aus Indien kommend, eine Aversion gegen alles Religiöse, Spirituelle gehabt hat, weil das für sie ident mit der patriarchalen Unterdrückung war. Und sie hat hier ein Schlüsselelement, ein Schlüsselerlebnis angesprochen, das ich sehr vielsagend empfand. Sie sprach, dass sie früher immer im Kontext von Human Rights, von Menschenrechten ihre Arbeit gemacht hat, ihre Frauenarbeit. Und dass in der Gruppenarbeit, die sie mit Frauen gemacht hat, es immer zu dem Punkt kam, wenn es angesprochen ist, dass sich der Raum in zwei Gruppen geteilt hat, in welche, die sich als Teil der Mächtigen empfunden haben und jetzt in ein schlechtes Gewissen und in Selbstrechtfertigung kommen und diejenigen, die sich als Unterdrückte gefühlt haben und die aus einer Opferhaltung und teilweise aus einer anklagenden Haltung sozusagen in den anderen Pol in dieser Gruppensituation gekommen sind. Und sie hat gesagt, über Jahre ist sie in dieser Arbeit nie über diesen Konflikt hinausgekommen. Ja. Seit sie selbst diese Transformation in sich hat, spricht sie weniger von Human Rights als von der Interconnectedness. Als die Basis ihrer Arbeit. Und sie sagt, seitdem die Interconnectedness der Ausgangspunkt ist, ist die Arbeit auch im Konkret mit Menschen auf einer völlig anderen Ebene. Es kommt nicht zu dieser Konflikthaltung, weil die Konflikte sind natürlich da, aber aus der tiefen Wahrnehmung, dass wir trotz all dem verbunden sind in einem, entwickelt eine Kraft, die hier ihre eigene Dynamik hat. Und sie sagt, das hat sie einfach tief berührt und beeindruckt und gesagt, das transformiert ihre Arbeit. Da habe ich das Gefühl, dass Menschen, die seit Jahrzehnten ganz tolle Menschenrechtsarbeit machen, hier Schritte gehen, die, glaube ich, wichtig sind und die auch den Aktivismus vielleicht auf eine neue Ebene bringen können.
Ja, wir können auch bei dem Begriff der Menschenrechte nicht stehen bleiben. Das war eine unglaublich außerordentliche historische Leistung, dass wir ja anknüpfend eigentlich an Immanuel Kant dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch die allgemeine Menschenrechtserklärung formuliert haben. Ich habe ja in meinem Buch die allgemeine Menschenrechtserklärung auch umgeschrieben. Ich habe mir das angemaßt und habe an die Stelle der Menschenrechte die Lebensrechte gesetzt. Die Rechte des Lebens insgesamt. Und damit genau dieses, was du auch meintest, angesprochen. Und wenn wir in diesem Bewusstsein stehen, der Verbundenheit und des Getragenseins von dem Lebensnetz, insgesamt. Ich glaube, in dem Moment werden bestimmte Konfliktlinien, die in der Vergangenheit die Menschen geprägt haben, sich auflösen. Wir werden sie auch gar nicht mehr benötigen. Und wir werden auch aus diesen Trennungen, wie du sie angesprochen hast, werden wir herausfinden. Und die Auflösung dieser Trennung, die erlebe ich auch an ganz, ganz vielen Punkten. Gerade auch bei Menschen, die sich als spirituell verstehen. Die heute auch wissen, es reicht nicht, dir dein Sitzkissen zu nehmen und dich irgendwo hinzusetzen. All das hat keinen Selbstzweck. Auch Religiosität hat keinen Selbstzweck. Sondern der Sinn besteht immer darin, dass du es dann ins Leben trägst. Und dass du damit dem Leben insgesamt und damit auch dem, was dich trägt, dienst. Das ist die Aufgabe. Das ist der Prozess, meine ich, der begonnen hat. Und ich kann auch nur ermutigen, auf diesem Weg weiterzugehen und die eigene Größe zu sehen. Und zu respektieren und wirklich das, was wir Aufstand nennen können, in Liebe und in Demut und auch in Bescheidenheit, aber in aller Konsequenz an deinem Ort, an dem du bist, an dem du lebst, in Verbindung mit anderen zu gehen. Und ich glaube, dafür ist wirklich die Zeit da, dass wir hier auch, dass wir uns suchen, dass wir auch jetzt die Menschen sammeln, auch die, die wirklich kristallin klar sind, die auch nicht mehr diese endlosen, selbstverständlichen Diskussionen, Auseinandersetzungen dafür führen, ob man Fleisch essen darf oder nicht oder Müll trennen darf und. All diese Dinge, die wir doch schon längst wissen, wo jede Diskussion nur am Entscheiden und am Handeln hindert.
Was ich in deinem Buch Aufstand für das Leben auch sehr beeindruckend fand, ist, du hast einerseits diesen Aufruf an uns als Individuen, als Einzelne, hier wirklich ins Handeln zu gehen und hier wirklich uns einzubringen. Du hast aber auch in deinem Buch den Mut zu einer großen Vision. Und du hast schon das eine eingebracht, was du sagen, ein Umschreiben der Menschenrechte in Lebensrechte, glaube ich, nennst du das, genannt hast. Und du hast andererseits auch die Einrichtung eines Erdrates, wie du bezeichnest, hier angesprochen. Ein Erdrat, den man sich ähnlich vorstellen kann wie den UNO-Sicherheitsrat. Nur du gibst auch eine Vision an, wie das anders sein kann. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist jetzt eine schöne Vision und schöne utopisch. Das mag es auch alles sein, aber was ich daran beeindruckend finde und warum ich glaube, dass es wichtig ist, einfach solche Visionen wie ein Gremium, ich möchte dich gern bitten, auch noch genauer zu schildern, was du dir hier vorstellst, das für die Erde hier spricht und Rechte, die einfach Rechte der Erde sind, nicht nur Rechte der Menschen, auch formuliert, als internationales Recht, dass das eine Kraft auf unser Bewusstsein hat, das jetzt schon wichtig ist, allein wenn es als Vision ausgesprochen wird. Drum meine Bitte einfach, wenn du einfach schildern magst, wie diese Vision ausschaut und auch warum du findest, dass so eine Vision wichtig ist.
Ich versuche das. Ich versuche das in der Kürze der Zeit, die wir noch haben. Diese Idee oder diese Vision ist geboren worden aus der Einsicht in das alltägliche politische Scheitern der Weltinstitutionen, die wir haben. Weil sich in diesen Institutionen doch immer wieder die individuellen und die nationalen Interessen durchsetzen und die Interessen der Weltökonomie. Und das sehen wir ja eben auf allen Ebenen. Und was mir vorschwebt, ist eine Institution, die die Nationalstaaten mit ihren Parlamenten nicht außer Kraft setzt, aber über sie gleichsam ein Dach setzt aus Menschen, die bezogen auf die Existenzfragen auf dieser Erde Überweisungsbefugnis inklusive des militärischen Gewaltmonopols verfügen, das auch durchzusetzen, wenn es um Kriege geht, wenn es um Ausbeutung der Natur geht, etc. Was mir hierbei vor allen Dingen aber wichtig war, ist in diesem Gremium, dass dort nicht nur Menschen sitzen, die für ihre Interessen einstehen, immer noch aus dem Missverständnis heraus, der Planet würde den Menschen gehören und sie könnten einfach Grenzen ziehen und sagen, das ist meins. Die Erde gehört dem gesamten Leben. Dieses Meins-Denken ist die Ursache von allem. Und deswegen schwebt mir einfach vor, dass die Pflanzen in diesem Erdrad eine eigene Stimme haben, dass die Tiere eine eigene Stimme haben, dass die Kinder eine eigene Stimme haben, dass die Elemente eine eigene Stimme haben. Und dass die entsprechenden Vertreterinnen und Vertreter entsandt werden, eben von denjenigen Institutionen, die sich genau im Dienst dieser jeweiligen Lebensformen schon seit Jahren und seit Jahrzehnten sehen. So. Und ein solcher Erdrat hat jetzt wirklich nicht die Zeit, das auszuführen. Er hätte dann auch seine Repräsentanten in jedem Staat. Er würde die Kommunikation sicherstellen. Er würde auch eben dafür sorgen, dass die Kommunikation von den Staaten dorthin läuft. Aber was dort keinen Platz mehr hätte, wären jegliche Formen von Lobbyarbeit und den entsprechenden Machtinstitutionen, die heute eigentlich so wie ein süßes Gift alle politischen Institutionen durchziehen und diesen unglaublichen Einfluss ausüben. Mir ist bewusst, dass das keine Utopie ist, die zu verwirklichen wäre kurzfristig, sondern dass es wirklich eine Vision ist. Aber ich habe mir gleichzeitig auch gesagt, wenn die Dinge nicht ausgesprochen werden, dann haben sie ja gar keine Chance. Dann haben wir ja nicht mal die Möglichkeit, uns damit zu beschäftigen. Und mir war es wichtig, das auszusprechen in einer Situation, in der wir noch die Handlungsmöglichkeiten haben, bevor die militärischen und die atomaren und die ökologischen Desaster uns dazu zwingen, aus einer nackten Notwehr heraus, um des Überlebens willen derjenigen Menschen, die das noch schaffen werden. Und es werden mit Sicherheit nicht die 8 Milliarden sein, auf die wir zusteuern.
Das ist auch der Grund, warum ich dich danach fragen wollte. Einerseits glaube ich, dass es einfach als Vision eine wichtige Vision ist. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch über Visionen sprechen, weil wir eine Perspektive brauchen für unser jetziges Handeln.
Weißt du, Tom, es gibt in der Bibel und im Alten Testament der hebräischen Bibel, da gibt es im Buch Jeremia, gibt es diesen Satz, ein Volk ohne Vision geht zugrunde. Und der Satz stimmt einfach. Aber eben nicht nur ein Volk ohne Vision geht zugrunde. Ja, jedes Unternehmen, jede Paarbeziehung und unsere Gattung an sich, wenn da nicht etwas Größeres ist, was uns zieht. Und dieses Größere, das hat so, um eine Metapher, ein Bild zu verwenden, das hat halt die Symbolik eines Sterns, eines wunderschönen Nordsterns in der dunklen Nacht. Du orientierst dich an ihm, er zeigt dir den Weg, auch wenn du im Innersten weißt, ganz wirst du ihn nicht erreichen können. Aber auch wenn du dann immer wieder scheiterst und immer wieder hinfällst, er erinnert dich zumindest wieder aufzustehen und wieder in seine Richtung zu gehen. Und das ist der Punkt, der mir wichtig war.
Ja, genau das. Wir haben ja auch einige E-Mail-Fragen, die uns erreicht haben, und ich würde dir gerne eine vorlesen. Da schreibt ein Hörer, Herr Erich, das hört sich ziemlich radikal an, wenn Sie sagen, dass uns und alle nur Spiritualität wirklich voranbringen kann. Geht es nicht auch darum, dort, wo man ist, einfach den nächsten Schritt zu machen, also sein Identitätsbewusstsein zu vergrößern, als gleich alles, also die Allverbundenheit zu fordern?
Ich glaube, beides schließt sich nicht aus. Und wenn der Hörer oder die Hörerin das so geschrieben hat, würde ich auch bedingungslos an seiner und an ihrer Seite stehen. Ich glaube nur, eine kulturelle und gattungsbezogene Nachhaltigkeit werden wir sehr, sehr schwer erreichen können, wenn wir die Identität von der derjenige, das geschrieben hat, spricht, wenn diese Identität nicht in einem Tieferen begründet ist und es nicht eine Identität ist, die über unser Ich und unser Personsein hinausreicht. Aber das ist eine Überzeugung und eine Vorstellung von mir, die zu der ich stehe, aber die ich natürlich nicht absolut setzen möchte. So anmaßend kann man natürlich nicht sein.
Ein anderer Hörer schreibt, lieber Herr Eurich, Sie wirken ja auch als Kontemplationslehrer. Wie kann oder muss sich Ihrer Meinung nach unsere Spiritualität entwickeln, um diese Anforderungen unserer Zeit zu antworten? Ist es eine neue Wertschätzung alter Praxiswege oder muss sich auch unsere Praxis selbst entwickeln? Oder gibt es neue Formen spiritueller Praxis, die heute wichtig sind?
Dazu könnten wir jetzt 3 verschiedene Sendungen machen, um dann festzustellen, vielleicht doch noch ein bisschen mehr. Aber ich möchte versuchen, das ganz kurz zu beantworten. Wir brauchen gar nichts neu zu erfinden. Es ist alles da. Und wir brauchen auch nicht den einen Weg oder die eine Schule, ich bin sowieso kein Anhänger von Schulen im Bereich der Spiritualität, zu proklamieren. Sondern wir können die unterschiedlichsten Wege, können wir sehen als einen wunderschönen bunten Blumenstrauß und jeder nimmt sich einfach die Blume heraus, mit der sie in Resonanz geht und versucht, dies zu leben. Ein Beispiel. Und ich mache es jetzt mal ganz persönlich. Ich beginne jeden Tag damit, dass ich morgens sitze. Und dieses Sitzen tue ich nicht nur, um in die Stille zu gehen und umzusitzen und um vielleicht mein schlechtes Gewissen zu beruhigen, wenn ich es nicht tue, sondern das ist für mich auch zutiefst Bewusstseinsarbeit. Das ist sich innerlich ausrichten. Es ist auch Gedanken zu zentrieren zunächst einmal. Sich mit den Menschen, mit denen man in Verbindung steht, geistig vom Bewusstseinsmäßigen her zu vernetzen, etc. Also auch diese geistige Vernetzungsarbeit zu leisten. Und dann in einem zweiten Schritt, dann gehe ich in die Tiefe der Stille. Und dann lasse ich mich fallen. Und dann vertraue ich mich dem an, was wir den Urgrund nennen. Mhm. Und dann, wenn diese Zeit morgens abgelaufen ist, dann stehe ich auf, aber auch aufrecht. Und dann wird der Tag anders laufen. Und dann weiß ich auch, warum ich gehe. Und ich weiß, wohin ich gehe. Und das trägt mich durch den Tag und erinnert mich. Das meine ich mit Einheit auch von Aktion und Kontemplation. Und der Willige Jäger hat mal gesagt, ein Zen-Meister, Kontemplationslehrer und früherer Priester, der den Benediktushof aufgebaut hat. Der Willige Jäger hat immer gesagt, es nützt nichts, wenn ihr einfach nur eure engen spirituellen Wege geht und euch auf eurem Kissen ruhig einrichtet, sondern danach müsst ihr wieder aufstehen und müsst genau diesen Geist in die Welt tragen. Und wenn es der Geist der Liebe ist, dann ist es gut.
Wenn ich da mich an die Frage des Hörers anschließen darf und das vielleicht auch ein bisschen so aus unserer eigenen Arbeit gesprochen, ist das neu, dass es heute braucht, jedenfalls mehr denn je braucht, nicht genau das, was du ansprichst, dass wir diese Vielfalt des spirituellen Impulses, wie wir ihn in den Weisheitslernen aller Länder wahrnehmen, ernst nehmen und hier in einen Dialog kommen. Es geht ja auch nicht nur darum, dass wir nebeneinander unser Ding machen, sondern dass wir den Reichtum, und der Reichtum ist durchaus auch unterschiedlich, weil christliche Spiritualität und schamanische Spiritualität oder Zen-Buddhismus, das sind durchaus sehr unterschiedliche Wege, die alle ihren Reichtum haben, die in Dialog vielleicht diesen Reichtum noch ganz anders entfalten können.
Ja, im Dialog und im Erfahrungsaustausch. Und das ist wirklich neu, Tom. Das ist Tom. Das ist auf diesem Planeten eine neue Erfahrung, dass wir das mehr und mehr lernen, dass wir auch eine ganz neue Form von Toleranz entwickeln. Und ich sag mal, aus diesem spirituellen Schrebergartenbewusstsein herauskommen, dass ich nun die Weisheit gefunden habe und Gott sich ausgerechnet nur meiner Religion in authentischer Weise vermittelt hat und ich dann meine, Identität zu finden in Abgrenzung vom anderen. Mhm. Da sind wir, obwohl die religiösen Auseinandersetzungen sich auch verschärfen, aber sowas läuft immer parallel, glaube ich, an einem sehr, sehr hoffnungsvollen Punkt. Und an der Stelle bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir den Quantensprung, das ist ein Quantensprung, den wir hier brauchen, dass wir den auch schaffen können.
Ja. Ist es nicht so, einfach weil mir dieser Punkt auch persönlich wichtig ist, dass es hier nicht nur darum geht, dass es allen Weltreligionen um das Gleiche geht. Also obwohl da ist eine Dimension, die alle verbindet, das sehe ich durchaus so. Und das ist einfach auch das Zentrum all dessen. Aber all diese verschiedenen Traditionen haben auch ihre Eigenheit, die in ihrer Unterschiedlichkeit wichtig sind. Da ist etwas in der chinesisch-taoistischen Kultur, das völlig anders ist als unserer individualistisch-christlich-abendländischen Kultur. Und das ist gut so. Wir können voneinander lernen. In der Wahrnehmung, Wertschätzung und lernenden Möglichkeit, den Unterschied zu sehen.
Ja, ich stimme zu. Aber immer unter der Einschränkung, dass alles aus dem Geist der Liebe geboren ist. Mhm. Und zwar der Liebe zum Leben. Mhm. Und das ist nicht unbedingt für alle Religionen selbstverständlich. Mhm. Also von daher gilt auch hier die Unterscheidung der Geister.
Mhm. Absolut. Vielleicht als eine letzte Frage noch von einem Hörer, der schreibt, es gibt heute auch eine Bewegung des Sacred Activism oder Subtle Activism, wo auch spirituelle Praxis für das Wohl der Welt als Aktivismus gesehen wird. Denken Sie, dass Meditation oder Gebet in solcher Weise Aktivismus sind oder sehen Sie das Verhältnis zwischen konkreten Handeln und spirituellen Übungen oder wie sehen Sie das Verhältnis zwischen konkreten Handeln und spiritueller Übung, die sich auf das Wohl des Ganzen richtet?
Ich würde das Wort Aktivismus würde ich nicht verwenden. Ich würde eher arbeiten mit der Begrifflichkeit der Einheit von Aktion und Kontemplation. Damit würde ich gerne arbeiten. Und ich halte es für jeden spirituellen Weg, für jeden Bewusstseinsweg, für jeden tiefen geistigen Weg, für eine Selbstverständlichkeit, diese Einheit nicht nur zu sehen, sondern sie auch zu praktizieren. Und wir müssen uns nur von den alten Definitionen lösen. Wir müssen uns etwa davon lösen, dass auch ein kontemplativer Orden beispielsweise, wo die Schwestern oder wo die Brüder ihr Leben lang nur im tiefen Schweigen sind, dass dies ein Nichttun sei oder dass dies keine Aktivität sei. Auch das ist tiefstes Tun für das Wohl der Menschheit. Also in der Trennung und in der Bezeichnung und Benennung von etwas als Aktivismus liegt schon wieder eine Dualität. Wir müssen sehen, dass Tun und Nicht-Tun weitestgehend identisch sind. Darf ich zu dem Punkt vielleicht, Tom, ein ganz kurzes Zitat anführen?
Gerne.
Es stammt aus der Bhagavad Gita, der Summa, könnte man sagen, der Vedanta, der hinduistischen Schriften und befindet sich dort, das Buch ist in Gesänge eingeteilt, im fünften Gesang. Und dort heißt es, muss man gerade in meinem Kopf suchen, ja, geheimnisvoll ist der Weg des Menschen. Wer in der Tat die Nicht-Tat sieht und in der Nicht-Tat wiederum die Tat, der ist ein Einsichtsvoller unter den Menschen, gesammelten Geistes, alle Werke gerichtet, gesammelten Geistes alle Werke verrichtet. Und das ist der Punkt. Gesammelten Geistes. Und dann ist das Tun, und zwar in höchstem Maße. Auch wenn es stiller ist.
Klaus, nachdem wir auch am Ende unserer Sendezeit sind, ich würde das gerne auch als dein Schlusswort nehmen, wenn das gut ist, weil ich glaube, dass das viel von dem aussagt, wo wir in der ganzen Sendung, glaube ich, auch versucht haben, uns dem anzunähern, wie wir aus der Stille heraus, aber auch aus im positiven Sinn der Sorge um diese Welt, in dieser Welt sein können. Insofern, wenn das für dich gut so ist, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ganz kurz, dein Buch, sage ich nochmal, Aufstand des Lebens, Vision für eine lebenswerte Erde im Vianova Verlag erschienen. Da schilderst du auch deine Vision vom Weltrat und von den Lebensrechten in Detail. Danke auch dafür und unseren Hörern und Hörerinnen auch danke, dass sie diese Stunde zugehört haben und auch für ihre Beteiligung.
Ich möchte mich auch bedanken.